Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 meines Lieblingspodcasts, vielleicht auch eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik. Hi.
Ja, und genau, wir sind berufsjugendlich. Wir arbeiten beide in der Jugendpolitik, in der Jugendarbeit, in der Jugendverbandsarbeit. Also wir verstehen uns als starke Allies, als starke Verbündete für die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen nicht für Kinder und Jugendliche. Das können die eigentlich schon ganz gut selbst. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Interessen vertreten können und sich beteiligen können. Warum mache ich nochmal diese lange Einführung? Ihr werdet es am heutigen Thema merken. Wir beschäftigen uns ja heute mit diesen ganzen Rahmenbedingungen rund um Jugend. Und weil wir beide in diesem Feld so unterwegs sind, merken wir vielleicht manchmal auch gar nicht, dass für uns so Abkürzungen und so eine ganz selbstverständliche Kiste sind und weil bei uns so viel los ist. Ich bin jetzt wieder aus Deutschland zugeschaltet, Jendrik.
Wow.
Wir sind sogar, ja, wow, ich bin gelandet, alles hat gut funktioniert, ganz toll, Jetlag überwunden und wieder mittenmang dabei, du sicher auch. Was ist denn bei dir gerade so los?
Ja, viel ist los. Ich fahre nachher auch nach Düsseldorf übrigens. Da bist du ja auch gerade, oder?
Ja,
In die
schick mal
Nähe.
WhatsApp, schick mal PIN, schick mal Standort.
Ja, werde ich machen. Ja, viel los. Also verschiedene Versammlungen von Gremien werden vorbereitet, so der übliche jugendpolitische Alltag. Man verfolgt so das politische Geschehen, was auch in Berlin passiert. Das Fachteam Schutzauftrag nimmt viel Ressourcen gerade ein, weil wir viele Grundlagenschulungen machen, auch im Bereich Kindesschutz. Wir bereiten das jugendpolitische Frühstück im Landtag vor. Wir nehmen heute am Mittwoch auf, ne? So ein paar Tage vor der neuen Folge. Morgen ist das jugendpolitische Frühstück. Und ansonsten, kleine private Sache, mein Auto wurde abgeschleppt, Anna. Ich wurde das erste Mal abgeschleppt in meinem Leben, also mit dem Auto,
Ja.
direkt vor der Haustür. Das
Ja.
ist so eine Sache, die mich bewegt.
Das ist richtig mies. Und ich meine, wenn ich irgendwie hier Herrin über die Technik wäre, was ich nicht bin, würde ich jetzt mein Fahrrad von den Prinzen oder so einspielen, weil
Ja.
vielleicht ist es auch ein Wink des Universums,
Ja.
dass das mit dem Autofahren für diese Zukunft keine gute Sache ist. Aber ich weiß ja, in NRW braucht man ein Auto.
In
Ich
NRW
kenne die
braucht man
Dis
ein Auto.
In
Ja,
NRW braucht man, ich
und
kenne.
in so ländlichen Bereichen wie Essen
Ja.
Innenstadt, da kommt man halt auch nirgendwo hin. Und das
Ja.
ist auch schon eine Überleitung, Anna. Es ist dokumentiert. Du hast gesagt, du liebst Essen. Du hast es endlich erkannt. In deinem Instagram-Post stand, ich liebe Essen. Und ich habe es natürlich direkt auf die Stadt bezogen. Und so war es ja auch gemeint.
Selbstverständlich, also mal abgesehen davon, dass ich habe einen Augenblick gebraucht, das zu checken, als du dann den Screenshot gepostet hast auf Instagram, Anna liebt Essen, es ist dokumentiert. Ich dachte, ja, ich liebe, ach, shit, ach, shit.
Ja.
Ja, schönste Stadt im Ruhrgebiet und so. Ja, also ich fahre sehr gerne mit dem ICE durch Essen. Menschen, ladet mich ein nach Essen, zeigt mir die schönen Ecken. Vielleicht hatte ich bislang einfach nur so ein bisschen Pech und lustig auch. Einige von euch, liebe HörerInnen, haben sich auch direkt gemeldet, als sie das gesehen haben, gesagt, oh je, das wird er dir jetzt aufs Brot schmieren in der neuen Podcast-Folge. Ja, ihr
Ihr
Lieben,
mitgeschehen.
hiermit geschehen, hiermit geschehen. Ja, auch ich bin viel unterwegs. Eben, ich bin gerade in Düsseldorf. Davor war ich in Weimar bei der Tagung der Jugendamtsleitung des Deutschen Vereins. Wir hatten den ersten Teil des Crashkurses Kommunale Jugendpolitik NRW, wo es ganz viel um diese komischen Abkürzungen ging: SGB 8, KJHG und so weiter. Ich war bei einer ganz wundervollen Bundeskonferenz der Kolping-Jugend in Augsburg. Es hat mich so krass motiviert. Also liebe Grüße auch an die Kolping-Jugend. Ich war bei der KJG-Bundesstelle und Bundesleitung in Düsseldorf. Also witzig, ich bin erst wieder 6 Tage in Deutschland und irgendwie, ich glaube, ich habe noch nicht so häufig zu Hause übernachtet. Aber das ist völlig okay. Und was mich gerade, Jendrik, am meisten beschäftigt, und es gibt ja jetzt gerade so Leaks, ne? Also es sickert so langsam durch, was die AGs für den Koalitionsvertrag vorschlagen. Und da, das ist so ein bisschen, ich würde gerne mit Menschen drauf wetten, kommt der Koalitionsvertrag wirklich pünktlich? Was steht drin? Und ich werde am häufigsten gefragt, wer wird eigentlich die neue Bundesjugendministerin? Ja, da habe ich keine super heißen Tipps. Es ist gerade so weitestgehend offen, aber ich glaube, das ist gerade ein Thema, das mich am allermeisten beschäftigt. Jendrik, apropos aktuelle Entwicklungen. Du hast als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend NRW in der vergangenen Woche ein Statement veröffentlicht, das ich sehr, sehr spannend fand. Gemeinsam mit Maja Iwer von der sozialistischen Jugend Die Falken in NRW, Max Holzer vom BDKJ, also vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend in NRW, Jens Wortmann, der Vorsitzende der Sportjugend NRW, Andreas Jansen von der DGB-Jugend, also der Gewerkschaftsjugend, und mit Jakob Kuhn vom Ring Deutscher Pfadfinder und Pfadfinderinnenverbände RDP. Also man kann sagen, so die großen Jugendverbände, die Big Six in NRW, die wirklich auch mehrere Millionen Mitglieder vertreten. Ihr habt gesagt und sagt es, demokratische Vielfalt schützen. Das klingt nach einem super Claim, aber worum geht's denn eigentlich und was war der Anlass, dass ihr da so ein paar geile Sharepics miteinander raushaut?
Ja, der Anlass war unter anderem zunächst mal eine kleine Anfrage der FDP, die in das Horn geblasen hat, was die CDU auf Bundesebene schon gemacht hat, 551 Fragen. Der Duktus war ähnlich und hat mal gefragt, welche Organisationen werden eigentlich vom Land NRW gefördert? Wie ist das mit dem Thema Neutralität? Wie ist das mit Demonstrationen? Und auch die AfD hat jetzt vor gut zwei, drei Wochen auch so eine kleine Anfrage gestellt und dort wurden eben auch erstmals Jugendverbände konkret nochmal benannt. Zum Beispiel eben der BDKJ, die AJNRW, die DGB-Jugend wurden dort eben erwähnt und wir haben uns dann als große Verbände zusammengetan und gedacht, wie können wir denn darauf gut reagieren? Wie können wir jetzt auch ein Zeichen setzen, ohne dass es jeder selber macht, sondern dass wir auch eine jugendverbandliche Geschlossenheit da demonstrieren? Was wir ja auch hier in vielen Podcast-Folgen schon gesagt haben, nicht jeder sein eigenes Ding, sondern mal was zusammen machen und haben da was zum Thema demokratische Vielfalt schützen gemacht. Wir haben dort eben gesagt, hey, der Einsatz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung kann gar nicht gemeinnützigkeitsschädend sein, ja, weil wir als Träger der Freien Jugendhilfe dazu verpflichtet sind, eben diese Grundordnung zu schützen. Demokratiebildung muss finanziell stärker unterstützt werden, muss deutschlandweit ausgebaut werden. Wir brauchen Räume für Demokratie und wir erwarten auch von der neuen Regierung, dass zumindest die Bildungsstätten und Jugendeinrichtungen gesichert werden. Wir sind nochmal auf das Thema Subsidiaritätsprinzip, Trägerpluralismus eingegangen, weil es gab ja auch mal eine Zeit während des Nationalsozialismus, wo Jugendverbände verboten wurden. Und es gibt also Gründe, warum das jetzt auch alles verankert ist, die Jugendverbände. Und das wollten wir einfach mit dieser Stellungnahme nochmal entsprechend betonen. Die Resonanz war ganz gut, dadurch, dass wir das zusammen gemacht haben. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Natürlich ist es eine Stellungnahme, dem müssen natürlich jetzt auch Handlungen folgen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Anfragen wie von der AfD, was ja nicht richtig überraschend war, aber auch von der FDP nicht unkommentiert stehen lassen.
Deshalb auch nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Podcast-Folge mit Nina Reib zum Thema Gemeinnützigkeit. Seitdem ist auch nochmal einiges passiert. Das wissen wir. Die 551 Fragen wurden beantwortet. Aber wir kriegen aus allen Teilen der Republik mit, dass jetzt auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene solche ähnlichen Anfragen auftauchen. Und euch geht es um mehrere Dinge, wenn ich das richtig verstehe. Also Gemeinnützigkeit, finanzielle Ausstattung der Demokratiebildung. Es geht um Sicherung von Bildungsstätten, Jugendeinrichtungen. Es tauchen zwei Begriffe auf, die du gerade auch schon genannt hast. Und ich finde die etwas erklärungsbedürftig. Trägerpluralismus, siehst du, ich kann es kaum aussprechen. Trägerpluralismus und Subsidiaritätsprinzip. Kannst du kurz sagen, was mit diesen beiden Begriffen gemeint ist?
Ja, Subsidiaritätsprinzip bedeutet ja letztlich, dass Dinge, die eine kleinere Einheit erledigen kann, nicht von einer darüberliegenden Einheit gemacht werden soll. Also wenn quasi ein Jugendverband eine Sache machen kann, zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit entsprechend, dann sollte die darüberliegende Ebene das nicht machen, sondern eher darunterliegend fördern. Und das soll sie nicht mit einem Träger machen, sondern es soll eine möglichst große Vielfalt an Trägern geben, damit sich die Menschen oder die jungen Menschen eben auch aussuchen können, zu welchem Angebot gehen sie eben hin. Und das beides nochmal dort entsprechend zu betonen, war uns ziemlich wichtig. Und beide Begriffe sind auch für das Thema wichtig, über das wir heute sprechen wollen. Uns erreichen aus ganz vielen Kommunen Hilferufe, Jugendverbände und Jugendringe kämpfen um ihre finanzielle Förderung, müssen sich gegenüber Politik und Verwaltung für ihre Arbeit rechtfertigen, werden teilweise in eine unnötige Konkurrenzsituation zu Kinder- und Jugendparlamenten gebracht. Oder wie auch der Jugendring im Wartburgkreis, müssen sich auflösen, weil ihnen eben die komplette Förderung gestrichen wird.
Und wir sagen dann immer so leicht, Jugendarbeit ist zu fördern, weil das im 8. Sozialgesetzbuch steht, weil die juristische Gutachtenlage dazu klar ist, weil, naja, wieso überhaupt? Also, was kann man daraus alles ableiten? Und warum wird es überhaupt für freie Träger der Jugendhilfe immer schwieriger, sich und ihre Rechte gegenüber Kommunen, egal ob pleite oder nicht, durchzusetzen? Ja, Die heutige Folge, liebe Freundinnen, ist eine Nerd-Folge. Wir sprechen darüber, wie kommunale Förderung von Jugendarbeit funktioniert bzw. nicht mehr funktioniert. Wir nutzen dafür juristische Begriffe, wir beziehen uns auf Gesetze und Richtlinien und wir werden so gut wir können alles in den Shownotes verlinken, was wir zitieren. Und das ist das Gute. Wir müssen es gar nicht alleine machen. Wir sind nicht alleine, sondern haben zwei sehr hochrangige Gäste in unser virtuelles Berufsjugendlichstudio eingeladen.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir zwei absolute Profis in Sachen Jugendarbeit und Jugendförderung begrüßen dürfen. Einmal Christian Brüninghoff, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendringe in Nordrhein-Westfalen und Experte in kommunaler Jugendpolitik, und Dr. Gabriele Weitzmann, die war schon im November vergangenen Jahres bei uns im Podcast und hat über den 17. Kinder- und Jugendbericht mit uns gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Bayerischen Jugendrings. Herzlich willkommen, Gabi und Christian.
Hallo, freut
Ja,
mich wieder da
hallo.
zu sein.
Wir fangen mal ganz langsam an und steigern uns dann vielleicht so in Richtung Nerd Talk, könnte zumindest so werden. Was sind denn laut Gesetz eigentlich Jugendverbände und was sind Jugendringe und wo steht das? Und vielleicht sogar die entscheidende Frage, warum ist das eigentlich wichtig?
Ja, also im Gesetz definiert sind Jugendverbände und Jugendringe gar nicht. Die tauchen auf, die Jugendverbände tauchen zumindest mal in Paragraphen 12 auf. Der redet von Jugendverbänden und Jugendgruppen und deren Zusammenschlüssen. Ein solcher Zusammenschluss sind typischerweise die Jugendringe. Die gibt es ja überall seit langem, also seit teilweise direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und das meint der Paragraph 12, wenn er sagt, die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des Paragraphen 74 zu fördern. Also die Gruppen sind gemeint, das heißt, um die muss man sich irgendwie finanziell kümmern, denn das steht dann im 74.
Ja, und ich würde das nochmal ergänzen. Die Jugendverbände, so wie wir sie verstehen, sind die Orte, wo sich junge Menschen selbst organisieren, ihr Programm demokratisch miteinander gestalten, aushandeln. Jugendverbände sind auf unterschiedlichen föderalen Ebenen unterwegs, meistens klar mit den konkreten Angeboten vor Ort, aber auf Bezirksebene, Diözesanebene, Landesebene, Bundesebene. Ich selbst bin bei den Pfadfindern. Wir haben auch noch eine Europa- und eine Weltebene. Das haben nicht alle Verbände, aber das gibt es. Und die Jugendgruppen, die im Paragraph 12 gemeint sind, das bezieht sich dann auf lokale Initiativen. Das sind Mein Beispiel sind immer Messdiener, die ins Ferienlager fahren, weil die eben keine Verbandsstruktur haben, aber trotzdem natürlich organisiert sind und neben dem Dienst in der Kirche ja auch häufig ganz viele andere Angebote machen. Also genau diese Jugendgruppen sind auch gemeint, gruppenbezogene Angebote, die unabhängig vom Staat organisiert sind. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Wesensmerkmal für die Jugendverbandsarbeit, denn genau das macht es aus. Der Staat kann für die Jugendverbandsarbeit gute Rahmenbedingungen schaffen und Impulse setzen, aber die Angebote selber machen, das kann er halt nicht.
Ja, genau. In der Regel sind das Vereine, die Jugendgruppen und auch die Jugendverbände. Meistens haben Jugendverbände einfach mehrere horizontale Ebenen auch. Also das ist zum Beispiel auf eine städtische Ebene, eine Landkreisebene und dann darüber eine Landesebene oder auch eine Bundesebene gibt. Das sind eigentlich die Wesenskriterien. Im Prinzip sind Jugendverbände große Jugendgruppen, ja, mit mehreren Ebenen, Zusammenschlüssen, Dächern und Ähnlichem.
Aber dann reden wir doch mal über diese Rahmenbedingungen. Da wollte ich gerade schon reingehen, weil das ist auch ein Begriff, den wir total gerne nutzen. Die Rahmenbedingungen müssen halt irgendwie stimmen. Reden wir mal übers Geld. Wie funktioniert denn die Förderung von Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und wer entscheidet darüber, wer wie viel Geld bekommt? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ein Jugendverband oder ein Jugendring überhaupt gefördert wird?
Es gibt da zwei unterschiedliche Dinge, die man so sehen muss. Also es gibt einerseits eine Maßnahmenförderung für die Angebote, die durch Jugendverbände durchgeführt werden. Juleika-Kurs, eine Ferienfreizeit, eine Gedenkstättenfahrt oder was auch immer. Dann gibt es eben eine Strukturförderung für den Träger, weil es braucht ja auch eine gewisse Andockpunkt, einen gewissen Anker, um solche Angebote überhaupt durchführen zu können. Das Ehrenamt ist super wichtig und eine wesentliche Säule, aber ohne Hauptberuflichkeit, die den Ehrenamtlichen vielleicht das ein oder andere bürokratische Monster von den Füßen hält, funktioniert es halt nicht. Und deswegen ist die zweite Säule eben eine Strukturförderung, auf die die Jugendverbände Anspruch haben. Und das wird in der Regel in der Kommune ausgehandelt. Im Jugendhilfeausschuss und mit dem Stadtrat oder dem Kreistag, je nachdem, wo das Jugendamt angesiedelt ist. Und da heißt es, dass das im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel passieren soll oder besser gesagt im Rahmen der bereitzustellenden Haushaltsmittel. Das finde ich die elegantere Formulierung, auch wenn es sie nicht ins Gesetz geschafft hat.
Ja, da gibt es so eine große Disparität zwischen Theorie und Praxis, würde ich mal sagen. Also das Gesetz geht erstmal davon aus, da gibt es eine Jugendhilfeplanung und die stellt dann fest, es braucht den Betrag X, um den Bedarf an Jugendarbeit irgendwie zu decken. Und das Gesetz geht jetzt davon aus, dass das auch passiert. Das ist jetzt in der Praxis nicht typisch, ja, sondern eher im Gegenteil. Also bei mir ist noch niemals ein Verband oder Ring vorbeigekommen oder auch eine Jugendgruppe, die gesagt, hey, wir sind total bedarfsgerecht ausgestattet. Passiert in der Regel nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht sagen sie das auch nicht und behalten das für sich. Aber das passiert in der Praxis so gut wie nie, sondern da geht schon immer noch ein bisschen mehr oder da könnte noch mehr gehen. Ist natürlich auch so, dass im Prinzip, je mehr ich Jugendarbeit ausstatte, desto mehr können die auch tun und eben dann auch weitere Themen bespielen und so weiter. Da ist natürlich viel Luft nach oben. Das muss man auch zugeben.
Und der SGB 8 Ultras sagen wir immer so leicht, Jugendarbeit ist zu fördern. Und dass das kommunale Pflichtaufgabe ist, habt ihr gerade schon gesagt, es führt kein Weg daran vorbei. Aber was bedeutet das, Gabi? Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Reicht es, wenn dann die Kommunen sagen, 1 Euro für die Jugendverbände? So, dann haben wir das Gesetz ja erfüllt. Wie viel Förderung steht denn eigentlich einem Jugendverband oder Jugendring zu? Was ist denn angemessen?
Ja, das Gesetz sagt hier erstmal, es gibt einen Anspruch dem Grunde nach. Ja, nicht der Höhe, das ist der Unterschied. Da kommen Sie immer mit 1 Euro oder vielleicht sogar 0 Euro und sagen, ja, dann ist halt, dann die Höhe ist jetzt an der Stelle halt 0. Das ist so natürlich nicht richtig. Die Idee ist eben wirklich von der Jugendhilfeplanung herzukommen, dann auch den festgestellten Bedarf zu decken. Also es kann in Ausnahmefällen, könnte es natürlich 1 Euro sein, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass irgendwo 1 Euro reicht, um die Jugendverbände, Jugendgruppen und auch noch die Projektförderung zu begleiten und auszustatten. Aber ich kann eben keine bestimmte Höhe einklagen. Das ist das Schwierige. Ja, ich kann versuchen, eine ordnungsgemäße Bedarfsplanung irgendwie durchzusetzen, zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss mit entsprechenden Anträgen oder so. Aber es ist ein schwacher Anspruch. Also jetzt im Vergleich zu subjektiven Rechtsansprüchen, was wir zum Beispiel beim Kita-Platz oder so kennen, ja, da ist ganz klar, da habe ich einen Anspruch drauf und dann muss der auch bereitgestellt werden. Ist es jetzt nach Paragraph 12 sehr schwierig, sich da einzuklagen. Aber ein pauschales auf Null setzen oder so, das würde nicht funktionieren. Es gibt eine Abstufung zwischen dem Wort, was ich immer nicht sagen möchte, das so ähnlich wie freiwillig klingt, aber was ich immer versuche zu vermeiden. Im Prinzip ist die Logik, wenn nicht ein kommunaler Haushalt das Geld in die Jugendverbände bedarfsgerecht gegeben hat, darf er eigentlich keine freiwilligen Leistungen führen. Also es gibt ja auch noch echte freiwillige Leistungen, sowas wie die Stadtbibliothek oder sowas. Ist, glaube ich, eine freiwillige Leistung, bin ich ganz sicher, ich glaube aber schon. Und im Prinzip müsste man sagen, da darf eigentlich erst Geld rein, wenn diese Pflichtaufgabe bedarfsgerecht erfüllt ist. Auch das ist in der Regel nicht der Fall.
Wir beobachten ja ganz häufig, also wenn ich das mal so aus der NRW-Perspektive sagen darf, wir haben ja ein Drittel aller Jugendämter in Deutschland. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und wir haben nur in einer Handvoll, in zwei Händen voll Kommunen oder einem knappen Dutzend die Situation, dass wir sagen können, die Jugendringe und die Jugendverbände sind dort ermessensfehlerfrei durch die Kommune gefördert. Das ist sehr wenig für ein sehr großes Bundesland. Wir erleben ganz häufig so Settings, dass einem auch ein Bürgermeister breit grinsend sagt, wieso, der Jugendring kriegt doch 100 Euro bei mir. Und dann sage ich, super, da können ja mal ein Eis von essen gehen, aber davon macht man ja keine jugendpolitische Arbeit, geschweige denn Interessensvertretung oder ähnliches. Und das ist Symbolpolitik, das ist Feigenblattpolitik, das ist einfach ermessensfehlerbehaftet. Und diese Förderung in Frage zu stellen und dafür zu streiten, die Arbeit, die man tun möchte, auch tun zu können. Das zermürbt viele Ehrenamtliche, da reiben sich ganze Strukturen dran auf, da gehen auch Jugendringsstrukturen dran kaputt. Und diese Erosion wird stillschweigend hingenommen, falls es dafür überhaupt ein Bewusstsein gibt.
Was mir da nochmal dazu einfällt, ist, ich glaube, es war beim Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit, als Liane Pluto die neuesten Zahlen des Jugendverbandsmonitors vorgestellt hat und deutlich wurde im Ranking, dass eine der größten Herausforderungen von Jugendringen und Jugendverbänden ist, sich um die eigene Finanzierung zu kümmern. Also viele Jugendverbands- und Jugendringstrukturen kommen erst gar nicht dazu, sich um irgendeine Art von inhaltlicher Arbeit zu kümmern, sich irgendwo thematisch etwas anzunehmen oder ihre genuine Arbeit im Sinne zum Beispiel von Freizeitangeboten, erlebnispädagogischen Angeboten und so weiter zu machen. Einfach weil sie nur damit beschäftigt sind, irgendwoher Kohle zu bekommen. Das finde ich erstaunlich. Und dann kommen noch so andere Fragen dazu, wie über was reden wir eigentlich, wenn wir über Rahmenbedingungen sprechen? Da gehört ja noch viel mehr dazu als tatsächlich nur das schnöde Geld, sondern es gibt ja noch andere Rahmenbedingungen wie Personal und so weiter. Das finde ich total interessant, weil darüber wird ganz selten gesprochen, wenn wir über Kürzungen reden. Deshalb würde ich auch gern nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Wir haben es in der Einführung zu diesem Interview erwähnt, überall wird gerade sogar eher gekürzt. Also, dass Jugendringe oder Jugendverbände mehr Geld bekommen, würde ich sagen, passiert relativ selten. Es wird gekürzt, es wird gedroht mit Kürzungen und ich würde sogar sagen, meistens unrechtmäßig oder zumindest, das klingt gemein, aber unter weitestgehender Unkenntnis der Rechtslage durch Menschen, die das eigentlich gelernt oder studiert haben. Kommunen rechtfertigen das dann ganz unterschiedlich, da haben wir auch schon alles gehört, eben, wir müssen sparen, wir sind ein Konsolidierungshaushalt, wir sind verschuldet, aber wir müssen uns doch um Kita und XY kümmern. Aber auch ein Vorwurf, den vor allen Dingen Jugendverbände und Jugendringe gerade zu hören bekommen, nämlich, ihr erreicht ja gar nicht alle jungen Menschen. Also, wir geben euch kein Geld und werfen das lieber in andere Projekte oder geben das anderen Projekten, die was mit jungen Menschen machen, weil ihr erreicht sie ja gar nicht alle. Oder vielleicht auch, weil die Kommune nicht mitbestimmen kann, was so ein Jugendverband inhaltlich macht, also gar keine Durchgriffsmöglichkeit hat, was ja manchen Kommunen vielleicht auch zu Pass käme. Könnt ihr uns aus eurer Praxis ein bisschen was erzählen, wie ihr diese vielfältige und vielschichtige Situation gerade wahrnehmt?
Ja, nämlich tatsächlich so ähnlich war. Für mich ist ein Punkt, dass häufig gar nicht unbedingt gekürzt wird, aber es wird zumindest mal eingefroren. Und das führt ja schon dazu, dass ich sowas wie Preissteigerungen, wenn ich Personal habe, tarifliche Steigerungen und so weiter, alles gar nicht abdecken kann. Das ist ja auch schon mal ein Problem. Ja, es wird auf jeden Fall weniger. Wenn das Tagungshaus plötzlich 30% mehr kostet, kann ich weniger Veranstaltungen machen oder muss die Teilnehmerbeiträge erhöhen, schließt dann vielleicht Kinder und Jugendliche aus, die nicht so viel Geld haben oder sich das aus anderen Gründen irgendwie nicht leisten können oder wollen. Da fängt es ja schon an. Ja, da muss ich gar nicht mit aktiv den Rotstift ansetzen. Und das ist was, was in den letzten Jahren wirklich überall passiert. Es ist auch übrigens nicht nur frustrierend für Ehrenamtliche, es ist auch echt für Hauptberufliche frustrierend, wenn man immer nur dem Geld hinterher rennt. Auch das macht uns Hauptberuflichen auch nicht wirklich Spaß. Und ich erlebe das schon häufig so, dass zumindest Kommunen da auch ein gewisses Drohpotenzial drin sehen. Also, ne, und sagen, ja, wir können euch auch kürzen oder sowas. Unter dem Strich ist die Aufgabe, dass es eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Jugendarbeit gibt. Ja, und wenn sie das Geld nicht an Verbände und Ringe und Jugendgruppen geben, dann müssen sie es ja eigentlich selber machen irgendwie, und zwar besser. Das wage ich an vielen Stellen doch sehr zu bezweifeln, dass das klappt. Und was sie eben dann häufig nicht sehen, ist, es gibt den Paragraphen 11, der also die Förderung von Projekten, Aktivitäten, Maßnahmen und so weiter vorsieht. Und es gibt den Paragraphen 12 und der sieht ganz gezielt vor, dass die Jugendverbände zu fahren sind. Also man muss das beides machen. Man kann nicht sagen, wir fördern nur nach Paragraph 11 einzelne Projekte oder sowas, sondern es braucht genau die von Christian vorhin angesprochene Strukturförderung. Die gehört dazu. Und die ist ein starker Anspruch, ja. Da heißt es nämlich, die sind zu fördern, ja. Die Eigenverantwortlichkeit ist zu fördern. Das ist eine Mussvorschrift.
Ich würde das nochmal ein bisschen ergänzen. Das Phänomen, dass wir nirgendwo eine vernünftige Dynamisierung haben, um Kostensteigerungen aufzufangen, das ist ja bekannt. Und der Dynamisierungsfaktor hilft auch nicht, wenn die Förderung null ist, weil null mal nichts ist immer noch, ne? Wenig oder sehr wenig. Wir haben auch eben dadurch die Teilhabeproblematik, die Angebote werden teurer oder seltener. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Situation dazu führt, dass man sich Ehrenamt leisten können muss heutzutage. Und das natürlich auch eine wesentliche Säule von Jugendverbandsarbeit ist. Und manche Menschen durch die Voraussetzungsvollheit, die das Ehrenamt mittlerweile mitbringt, auch gar nicht mehr so mitwirken können, wie das möglich sein könnte unter besseren Rahmenbedingungen. Wir haben Akteure, die sich auch aus dem Feld zurückziehen, zum Beispiel die Kirchen. Das führt im Konkreten dazu, dass irgendeine Jugendgruppe mal obdachlos wird, so, weil man die Messdiener Gruppe im Keller nicht so ganz am Schirm hatte, den Kirchenchor im Pfarrsaal schon eher. Solche Phänomene gibt es auch, aber in der Kommune ist das natürlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Ansprüche steigen, Kosten steigen, es gibt neue Zielgruppen. Ich sag mal, in den letzten Jahren junge Geflüchtete aus der Ukraine, die haben auch Ansprüche. Alle Kinder und Jugendliche haben entsprechende Ansprüche und nicht nur zufällig ausgewählte, privilegierte oder ähnliches. Und das ist eine Leistung, die die Kommune zu erbringen hat. Das passiert leider nur in homöopathischen Dosen teilweise und wird gar nicht so wahrgenommen, weder politisch noch nicht. Wir haben in NRW Kommunen, die kündigen aus Spargründen den Kinder- und Jugendförderplan auf. Das ist zwar ungesetzlich, interessiert aber keinen. Da will niemand das beanstanden. Die Ehrenamtlichen vor Ort demonstrieren, schreiben Einwendungen, organisieren sich, geben dem Bürgermeister Hinweise, dass das nicht, und interessiert nicht. Wenn man jetzt sparen würde in einem anderen Bereich der Jugendhilfe und sagen würde, wir machen hier 2 Kita-Gruppen zu, da wäre aber sofort der Alarm richtig groß, weil dahinter stehen Eltern, die im Erwerbsleben stehen, die einen Betreuungsanspruch umsetzen wollen und die auch wählen dürfen. Bei uns ist im September Kommunalwahl hier in NRW. Und wenn ich sagen würde, ich kürze da 2 Kita-Gruppen weg, wäre das Palaver groß. Aber bei Kindern und Jugendlichen, ja mein Gott, die dürfen halt aus relativ willkürlichen Gründen nicht wählen. Bei denen kann man das ja machen. Und wenn da 3 SozialarbeiterInnen auf die Barrikaden gehen, das hält man als Bürgermeister oder Stadtrat schon aus. Und das finde ich im Umgang mit den nachfolgenden Generationen, mit den Menschen, die auch positive Erfahrungen mit dem demokratischen System machen müssen, nicht nur fahrlässig, sondern auch in der aktuellen Zeit brandgefährlich.
Absolut. Und ein Wort, was in den ganzen Diskussionen auch ja immer wieder vorkommt, ist das Subsidiaritätsprinzip. Wurde ja auch nochmal von den großen Jugendverbänden in NRW jetzt in einer Stellungnahme bestärkt. Haben wir Anfang der Folge schon was zu gesagt. Was heißt das denn genau, dieses Prinzip für die Jugendarbeit? Und man kann ja schon sagen, dass das gerade auch unterhöhlt wird. Warum ist das so?
Also aus dem Gesetz raus ergibt sich das Subsidiaritätsprinzip. Da muss man so ein paar Paragraphen aneinander rein, um dahin zu kommen. Paragraph 2 im SGB 8 sagt, es gibt Aufgaben und Leistungen. Die Aufgaben, die muss der öffentliche Träger selber machen. Das ist sowas wie die Inobhutnahme beispielsweise. Und es gibt ganz viele Leistungen. Darunter fällt zum Beispiel Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und vieles andere. Und da ist die Idee, dass das möglichst nicht der öffentliche Träger tun soll, sondern das sollen freie Träger sein. Da soll es eine Pluralität geben, da sollen auch junge Menschen mitbestimmen, woher sie diese Leistung überhaupt denn haben wollen oder wo sie hingehen wollen, um Angebote wahrzunehmen. Und genau dieser Umstand, dass man sagt, freie Träger sollen den Vorrang haben, das nennt man Subsidiaritätsprinzip. Also der öffentliche Träger müsste sozusagen erstmal die freien Träger fördern, damit die diese Leistungen erbringen können. Und das, was dann noch übrig ist an Leistungen, weil das halt kein freier Träger erbringen kann oder will, das müsste der öffentliche Träger selber tun. Und er könnte jetzt nicht von sich aus sagen, es gibt da zwar Jugendverbände, die bieten Zeltlager an, aber wir machen das viel besser oder anders und günstiger und deswegen machen wir das in Zukunft selber. Das ist nicht vorgesehen, sondern es ist tatsächlich vorgesehen, dass die freien Träger dann durch den öffentlichen Träger gefördert werden und in die Lage versetzt werden, genau diese Leistungen zu erbringen.
Dass diese Fragestellung überhaupt aufkommt, ist in der kommunalen Realität selten der Fall. Also dass wirklich gefragt wird, was bräuchtet ihr, um ein zusätzliches Angebot in den Sommerferien zu machen, damit wir den gestiegenen Bedarf an Teilnehmertagen in unserer Kommune abdecken. Dieser Dialog findet ganz, ganz selten statt. Und dann wird eher aus dem Jugendamt aus dem Hut gezaubert, teilweise kommerziell eingekauft, irgendein Sommerangebot, anstatt zu sagen, was kann ich eigentlich mit den Trägern und Verbänden tun, um diesen Bedarf zu befriedigen. Das ist einerseits natürlich auch dem Kostendruck geschuldet, das ist dem Fachkräftemangel, den es auch beim öffentlichen Träger gibt, geschuldet, dass man irgendwie einen sneaky Move macht und einen Workaround findet. Trotzdem ist das nicht der Gedanke, den das Gesetz zugrunde legt. Weil es stirbt ja die Pluralität an Angeboten, die Pluralität an Trägern und auch die Unabhängigkeit von Angeboten vom Staat. Und wir hatten in Deutschland schon mal die Situation, dass Jugendarbeit nur vom Staat angeboten wurde. In Westdeutschland einmal, in Ostdeutschland sogar zweimal. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Und genau deswegen sind ja die Jugendverbände ein Teil der, ich sag mal, Kontrolle auch im Jugendhilfeausschuss für den Staat, das Jugendamt. Und wenn das Jugendamt jetzt anfängt, quasi diese Trägerstruktur auszutrocknen, fahrlässig, unwissend oder manchmal auch echt mit strategischer Absicht, dann ist das natürlich eigentlich skandalös und mit dem Gesetz kaum in Einklang zu bringen. Aber das ist eine Erfahrung, die wir an ganz vielen Stellen machen. Und da sind wir nur auf der Ebene der Verwaltung. Und da hat noch keine Partei einen Angriff auf die Gemeinnützigkeit gemacht, die Ehrenamtlichen verunsichert. Das kannten wir ja bislang nur von der extrem rechten AfD. Aber unlängst machen das ja auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion oder die FDP-Landtagsfraktion hier in NRW. Das sind Parteien, die eindeutig im demokratischen Spektrum unterwegs sind. Und ob das so ein cleverer Move ist, die Werkstätten der Demokratie anzuzählen, das, da machen wir mal ein Fragezeichen.
Jetzt können wir uns lange darüber unterhalten, was Politik und Verwaltung tun muss. Und meine persönliche Liste ist lang. Also mir würde so einiges einfallen, sich einfach mal an geltendes Recht zu halten. Ne, fände ich zum Beispiel immer schon mal ein guter Anfang. Aber wir müssen auch, glaube ich, unter Jugendverbänden, Jugendringen ehrlich zu uns selbst sein. Viele Jugendverbände und Jugendringe haben das Thema kommunale Jugendpolitik in den vergangenen Jahren eher vernachlässigt, auch weil Pandemie und klar, da waren ganz viele andere Themen, aber irgendwie war es vielleicht auch nicht so sexy. Es wurde kein Wissen weitergegeben, sodass viele Jugendverbände bei Kürzungsdrohungen auch schon total hilflos dastehen und gar nicht wissen, dass sie und wie sie um ihre Förderung kämpfen können, dass sie bestimmte Rechte haben. Was müssen denn Jugendverbände und Jugendringe tun, um wieder sprachfähiger zu werden in diesem Feld? Christian, wir haben ja Kommunalwahl in NRW, das hast du schon gesagt. Was können Jugendringe und Jugendverbände da auch tun, um kommunale Jugendpolitik wieder so ein bisschen Schwung zu geben?
Wir haben ja ein sehr ausdifferenziertes Feld an Jugendämtern in den kreisfreien Großstädten, in den Landkreisen und dann in ganz vielen kleineren Kommunen. Jede Kommune ab 25.000 Einwohner kann ja in NRW ein Jugendamt eröffnen. Daher kommt diese von mir manchmal liebevoll Kleinstaaterei genannte Situation. Und das bindet natürlich Ressourcen. 186 Jugendhilfeausschüsse müssen bespielt werden, 186 Förderplanungsprozesse laufen und dort müssen sich halt auch Verbände einbringen. Das haben oft Hauptberufliche gemacht, die werden weniger. Gilt es darum, auch Ehrenamtliche zu qualifizieren, zu gewinnen, sich in dieses Feld hineinzubegeben. Selbst wenn im Jugendhilfeausschuss ganz oft über Kitas gesprochen wird, wenn da keiner mehr die Frage stellt, was eigentlich mit der Jugendarbeit, dann passiert das von selber wahrscheinlich auch nicht. Und ich denke, das müssen wir stärker in den Fokus rücken. Wir müssen dort auch, Grenzen überwinden und Scheuklappen abnehmen und auch kooperieren. Große Verbände haben immer den Impetus, aber wir kriegen das auch alleine organisiert. Aber ich glaube, wichtig ist, sich als Zug zu verstehen. Die Großen sind vielleicht eher die Lokomotive und die Kleineren werden nochmal mitgenommen, weil die das selber vielleicht gar nicht leisten könnten. Und da muss man wirklich auch gucken, Prioritäten neu zu justieren, sich von Liebgewonnenem und Bequemen vielleicht auch frei zu machen, um für das Ganze zu streiten und dabei auch ein bisschen rechts und links zu gucken, weil in der Regel wurde das Rad schon erfunden und es ist in der Regel rund. Das ist so ein Ding. Man muss in dem Zuge auch nochmal schauen, wie ist man überhaupt wahrnehmbar? Sind wir überhaupt Google-fähig? Oder ich sag mal so, ein bisschen mehr TikTok, ein bisschen weniger Pressemitteilung wäre vielleicht auch ein Ansatz. Und will das aber nicht nur als Rant verstanden wissen, sondern auch sagen, die Menschen, die in die Jugendverbandsarbeit gehen vor Ort, die gehen da rein mit der Motivation, ihr Ferienlager zu machen, ihre Gruppenstunden, ihre Bildungsfahrten, für ein Thema zu streiten oder Ähnliches. Für die sind solche Strukturthematiken total abstrakt und weit weg. Und deutlich zu machen, dass wenn sich keiner mehr um die Strukturen kümmert, es auch immer weniger Räume für die Inhalte gibt, ist, glaube ich, total wichtig. Aber das kann man nicht als Vorwurf an die jungen Aktiven formulieren, sondern das ist auch eine Frage an Politik, Gesellschaft, an die verbliebenen Hauptberuflichen, die es im Feld so gibt. Wie streiten wir eigentlich dafür, dass jemand mit Anfang 20 sich halt auch völlig unbefreit ausprobieren kann und sagen, so, wir machen jetzt das nächste Ferienlager in Frankreich, und treffen da irgendwie wer weiß wen und solche Dinge auch Erlebnisse schaffen kann, Erfahrungsräume nutzen kann, nonformale Bildungsräume letzten Endes ausprobiert für sich selbst und andere. Und da müssen wir auch gucken, dass das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass sie sich um Strukturen auch kümmern. Aber wir müssen eben auch gucken, wo können wir da einen sinnvollen Beitrag leisten und vielleicht auf der Ebene auch andere Dinge ad acta lassen und auch da unsere Prioritäten schärfen, neu justieren und sensibilisieren. Es geht ans Eingemachte.
Ich glaube, das ist eine relativ komplexe Frage oder da steckt eine sehr komplexe Antwort zumindest hinter deiner Frage, Anna, weil ich glaube, so schlecht ist das gar nicht. Also wir haben, glaube ich, sehr viel Lobby, Workshops, Informationsmaterial. Wir haben auch sehr viel Wissen weitergegeben. Ich bin ganz bei Christian. Das ist nicht das, womit sich ein Ehrenamtlicher befassen will, wenn er in der Jugendarbeit tätig ist. Das macht nicht wirklich Spaß. Auch Verwendungsnachweise schreiben oder Anträge schreiben ist nicht das, wo man echt den Abend unbedingt mit verbringen möchte. Deswegen, glaube ich, hängt es damit zusammen. Und es hängt auch, glaube ich, jetzt schon mit dem Thema Fachkräfte zusammen. Also wir haben diese große erste Generation der JugendpflegerInnen und Jugendarbeitenden. Da gehen jetzt tatsächlich viele in den Ruhestand. Also da ist schon auch so das Boomer-Thema spielt da eine Rolle. Und es ist gar nicht so einfach, diese Stellen nachzubesetzen. Also wenn ich einen Blick in die soziale Arbeit werfe, da gibt es schon auch attraktivere Stellen. Als jetzt ne, im Jugendzentrum am Wochenende, spätabends noch irgendwie. Das macht man eine Zeit lang, aber dann ist vielleicht auch mal da ein bisschen die Luft raus und man will vielleicht selber sich um Familie kümmern oder so. Also das sind alles Themen, die ich zumindest auch bei meinen Studierenden wahrnehme. Die sagen, ah, nee, in der Jugendarbeit, ich weiß nicht, in Arbeitszeiten ungut, ich kriege da auch nicht viel Kohle und so. Also das ist schon auch ein Thema. Und dann frage ich mich auch, wo soll ich denn das Wissen hingeben? Wenn da erstmal niemand nachkommt und dann Stellen erstmal ein halbes Jahr vakant sind oder so, dann ist schon ganz viel weg. Dann kommt jemand motiviert hinzu, muss aber sich erstmal nur um das Thema kümmern, wie kriege ich eigentlich das Geld und wie kämpfe ich um das Geld, was einem gefühlt ja zumindest zusteht. Und das ist nicht unbedingt motivationssteigernd in so einem Job. Ich glaube, damit hängt es zusammen. Und auch die Frage, ne, wie sie um ihre Förderung kämpfen können. Die Frage, also das Problem ist, dass ich drum kämpfen muss erstmal, also dass ich überhaupt in die Zwangslage gebracht werde, das zu tun. Und das finde ich auch schade, da werfe ich jetzt kurz mal den Ball wieder Richtung Kinder- und Jugendbericht, da haben wir auch ein bisschen reingeschrieben, dass das ein gesamtgesellschaftliches Thema sowas ist und man sich fragen muss, wer hat hier eigentlich welche Leistungen zu erbringen. Also muss ich mich in der Politik überall hinstellen, sagen, hey, wir brauchen mehr Geld oder sollte nicht vielleicht auch mal die Frage kommen, hey, wie läuft's eigentlich bei euch? Braucht ihr was? Ja, das wäre mal eine sehr wohltuende Frage. Die würde ich sehr gerne mal hören.
Ja, aber die würde ich mich auch wahnsinnig freuen, um die vielen Projekte, mit denen ich zu tun habe, beruhigen zu können. Wir könnten ewig darüber weitersprechen, weil wir alle SGB-8-Ultras sind und weil wir alle Nerds in diesem Thema sind. Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, einen kleinen Einblick in das bekommen habt, was uns gerade in den Jugendverbänden, in den Jugendringen, in der Jugendarbeit beschäftigt. Gabi und Christian, vielen, vielen Dank, dass ihr einen wirklich, darf ich sagen, einen ganz kleinen Teil eurer Expertise jetzt zur Verfügung gestellt habt, denn eure Expertise ist viel, viel größer. Ich freue mich, dass wir uns auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig auf jeden Fall wiedersehen und da dann zu viert dann in live sozusagen, nicht zwischen Essen, Bayern, NRW, Berlin weitersprechen können. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Anna, wie immer habe ich, wenn wir Gäste in unserer Folge, in unserem Podcast haben, so diesen Wunsch danach, lass es doch noch länger reden, redet einfach weiter, weil es immer so interessant ist. Und ich finde, die beiden haben auch wieder es gut geschafft, es so zu erklären, dass du vielleicht, die du gerade zuhörst bei unserem Podcast, jetzt ein bisschen mehr Ahnung von diesem Thema hast und denkst, ah, okay, diese Wege kann ich entsprechend gehen. Und ich finde es auch total richtig, dass zum Beispiel Christian auch zu Recht Alarm geschlagen hat und da auch Emotionen reingebracht hat, ey, es ist jetzt, an ganz vielen Stellen brennt ihm jetzt der Baum und wir müssen da jetzt auch für die Kinder- und Jugendarbeit kämpfen. Und da, finde ich, haben die beiden sehr gute Sachen an die Hand gegeben, rechtliche Argumente, wie man da jetzt vorgehen kann.
Ja, und ich fand das auch gerade gut. Ich meine, ich habe diese Frage sehr provokant gestellt. Was können wir denn tun? Weil ganz ehrlich, wenn ich als Speakerin unterwegs bin, und so Problemlagen skizziere, Herausforderungen skizziere, dann komme ich mir immer vor wie so das böse Orakel, die Cassandra, die so das Grauen und das Leid, das über die Jugendarbeit hereinbricht, skizziert und hervorbeschwört. Und dann sagt immer irgendjemand, ja, aber hast du auch noch was Positives zu sagen? Und da muss ich sagen, na ja, Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit ist das Beste, was einem jungen Menschen passieren kann. Davon bin ich fest überzeugt, in allen Formen und Farben. Aber der Wind wird rauer. Und ich finde es auch persönlich ganz arg schwer. Ich kann verschiedene Problemlagen skizzieren und ich habe viele, viele Ideen, was wir auch besser machen können. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich diesen Schuh eben nicht anzuziehen und zu sagen, wir sind jetzt auch noch für die Weltrettung zuständig. Wir müssen jetzt auch noch den Job von Verwaltung machen. Wir müssen jetzt auch noch den Job von Politik machen. Das ist ja mein Eindruck, dass viele Ehrenamtliche auch deshalb so ausgebrannt sind gerade, weil sie Dinge tun müssen, für die sie eigentlich dieses Ehrenamt auch nicht angefangen haben. Also ich bin nicht mit 9 zum ersten Mal ins KJG-Zeltlager ins Donautal gefahren. Hätte ich gewusst, dass ich irgendwie 20 Jahre später, 30 Jahre später mich in erster Linie mit dem Frankfurter Kommentar und dem Wiesner Kommentar zum SGB VIII irgendwie rumquäle. Nein, das sind super tolle juristische Kommentare. Aber um immer wieder aufzuzeigen, so, hey, Entschuldigung, Jugendarbeit hat nicht den Job, sich permanent um die eigene Förderung zu kümmern. Und ich will noch Bezug nehmen auf die Folge, die wir zu Kinderminderheiten ohne Schutz gemacht haben, zum Buch von Aladin Elmar Falani. Ich finde, wir haben ja auch über das Subsidiaritätsprinzip als ganz wichtigem, auch historisch begründetem Prinzip gesprochen. Je mehr Verantwortung wir auch was formale Bildung angeht, je mehr Verantwortung wir in die Hände des Staates legen, das kann man aus verschiedenen Gründen gut finden, einfach weil die Herausforderungen so groß sind. Ich kann das nachvollziehen. Aber es birgt auch Gefahren, Strukturen, die bewährt sind und die gut funktionieren und die auch Freiräume brauchen, die aushungern und ausdürren zu lassen, wie eben Jugendverbandsarbeit, wie die bewährte Hilfe von freien Jugendhilfeträgern, die zum Beispiel Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit an Schulen machen und eben bei freien Trägern sind und nicht angestellt sind bei der Schule, um ihre Dienstanweisungen vom Rektor zu bekommen, der vielleicht auch wegen Lehrermangel selber unter Druck steht. Also wir erleben das gerade in Berlin. Ich finde das hochproblematisch und deshalb ich merke, dass ich da selber mich in so einem Dilemma befinde, einerseits irgendwie für Jugendverbandsarbeit kämpfen zu wollen, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ja, da müssen wir selber noch mal ein bisschen aus dem Knick kommen und kommunale Jugendpolitik ernster nehmen, aber auch zu sagen, sorry, an der und der Stelle, da können wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Das ist nicht unsere Verantwortung und das zu akzeptieren, ist gerade, wenn man so kämpferisch ist, und das sind wir in der Jugendarbeit. Das tut ganz schön weh, aber wir müssen uns auch selber schützen.
Aber das finde ich zum Beispiel schön zu sehen an vielen Stellen, dass es da Leute gibt, die sich dafür einsetzen und die dafür kämpfen. So, und gerade das ist ja jetzt in der jetzigen Zeit auch wichtig. Wir brauchen eine starke kommunale Jugendpolitik und es ist total dramatisch, dass viele Verbände einfach nur noch damit zuständen oder damit beschäftigt sind, ihre eigene Förderung zu sichern, was du eben gesagt hast. Gerade jetzt braucht es ja genau solche Sachen. Wir biegen in die allseits beliebte Schlusskurve ein, dieser Folge 33, und fragen uns, was steht denn eigentlich in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge an, Anna. Wo bist du so unterwegs?
Wir nehmen ja mittwochs auf, das heißt, ich kann jetzt erzählen, was ich am Wochenende mache. Ich arbeite am Wochenende. Ich bin zu Gast beim Deutschen Bundesjugendring in der Nähe von Erfurt, die dort ein Wochenende machen. Und da darf ich was erzählen über Interessenvertretung und ganz praktische Lobbyarbeit auf Bundesebene. Dann findet noch mal eine Folge unseres Crashkurses Kommunale Jugendpolitik statt. Da kann ich immer nur wieder Werbung machen. Ist ein Online-Kurs, ist ganz arg spannend. Und ich glaube, ich muss einfach mal meine Wohnung aufräumen. Ich bin jetzt seit einer Woche theoretisch wieder zu Hause und die Wäscheberge im Flur, die wollen angegriffen werden. Und dann steht nächste Woche etwas an, Jendrik. Da bin ich ehrlich gesagt schon einigermaßen nervös. Aber da sehen wir uns auch. Darum ist meine
Deswegen bist du
Nervosität.
nervös, Anna.
Ja,
Ja.
deshalb bin ich nervös, ganz klar, weil wir uns sehen.
Ja.
Ich halte eine der Keynotes beim Ganztagskongress des Bundesfamilienministeriums und des Bundesbildungsministeriums. Das ist der dritte Ganztagskongress, der stattfindet, und ich bin schon ganz schön nervös. Weil wir sind zu viert, also vier Personen, ich bin die einzige Frau, drei Männer. Jeder von uns hat irgendwie 15 Minuten Zeit, um die eigene Vision für Beteiligung im Ganztag zu skizzieren. Und ja, da habe ich schon noch ganz schön Respekt davor. Man kann online dabei sein, falls ihr keinen echten Platz mehr bekommen habt, so wie Jendrik. Man kann sich online zuschalten und ich brauche eure guten Energien, denn auch ich bin manchmal noch ganz schön nervös.
Das beruhigt mich ein bisschen, auch an dieser Stelle.
Ja, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Komisch.
Ja, und keine Maschine, wie Tim Benchko ja schon gesungen hat. Ich werde natürlich aufmerksam lauschen, was du dort in deiner Keynote sagen wirst und auch was die anderen dort so erzählen. Wir sehen uns in Berlin. Kann beim Wohnungaufräumen echt gut andocken. Mir geht das im Moment so, dass ich so viel unterwegs bin und morgens beim Aufwachen immer kurz ein paar Sekunden brauche. Wo bin ich denn jetzt? Na, wo ist denn eigentlich die Tür? Wo geht's hier irgendwie zur Toilette? Wo geht's zur Kaffeemaschine? Das ist irgendwie gerade interessant und ich träume nachts davon, Gremien zu moderieren. Also müssen wir das denn jetzt um 3 Uhr nachts klären oder
Oh,
können wir da nicht auch
ja.
bis morgens warten? Das ist schon
Ja.
manchmal ein bisschen hektisch, aber egal. Wir sehen uns in Berlin. Der Kickoff vom Leitungskreis in Westfalen wird noch tagen und Hauptausschuss Landesjugendring NRW. Das ist auch immer schön, vor allem da auch coole Leute zu treffen, verschiedene Fachtage. Also es wird alles nicht langweilig, auch in den nächsten 2 Wochen nicht. Am 14. April erscheint die nächste Folge Berufsjugendlich, ist dann Folge 34. Ihr dürft gespannt sein. Folgt uns auf unseren entsprechenden Kanälen. Die findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Lasst uns ein Like da oder ein Sternchen, abonniert unsere Folgen. Vielen Dank, dass ihr immer so fleißig dabei seid und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüssi!